So, grüezi miteinander. Schön, dass ich wieder mal da sein darf. Das denke ich gar nicht, dass es schon 7 Jahre her ist. Nun, uns geht es sehr gut im Zürich Oberland. In der Gemeinde erleben wir im Moment gerade ein paar erfreuliche Sachen. Auch privat geht es uns gut. Also man kann sagen, rundum ist eigentlich alles gut bei uns. Gibt es jemand, mit dem ihr problemlos 1 Stunde oder noch länger telefonieren könnt? Ich meine jetzt nicht geschäftlich, sondern wirklich privat. Mit dem man einfach plaudern kann und die Zeit vergeht und man merkt gar nicht, dass 1 Stunde vorbei ist. Oder denk mal zurück, als ihr vielleicht frisch verliebt wart. Da hat man doch auch problemlos Stunden miteinander telefonieren können. Und das Witzige war, niemand musste mir sagen, ich muss das jetzt tun. Und es war auch nicht so, dass ich dachte, ja, ich sollte ja jetzt eigentlich wieder mal. Nein, es geschah einfach so. Die Frage ist, wie ist das beim Gebet bei uns? Ist es auch so, dass wir problemlos 1 Stunde und länger mit Gott reden können? Ist es so, dass uns gar niemand sagen muss, hey, eigentlich solltest du jetzt beten? Oder ist es nicht manchmal eben doch so, dass wir denken, ach ja, stimmt, beten sollte ich ja auch noch. Genau darum geht es heute in dieser Predigt. Das Thema ist Gebet, ist Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte eine Stelle lesen, und es ist nur ein Vers, wo wir sehen, wie Jesus Sehnsucht hatte nach Gott, wie er Gemeinschaft pflegte mit Gott. Der Text steht in Matthäus 14, Vers 23. Matthäus 14, Vers 23. Und nachdem Jesus die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er alleine dort. Nun, diesem Vers geht eigentlich eine traurige Begebenheit voraus. Johannes, der Täufer, wurde hingerichtet. Und als Jesus das erfahren hatte, entschied er sich, an den See Genezareth zu gehen, wo er alleine war. Was er da genau machte, das lesen wir nicht. Aber wie es so war, es sprach sich schnell herum, dass Jesus dort war. Und die Menschen strömten zu ihm. Und Jesus hatte Mitleid mit ihnen und er begann zu predigen, er heilte die Kranken. Und als es Abend geworden war, bekamen die Leute Hunger. Und dann folgte die Speisung der 5000 mit nur gerade 5 Broten und 2 Fischen. Und an das schließt dann unser Vers an. Wir lesen im Vers 22, dass er unverzüglich danach die Jünger nötigte, ins Boot zu steigen. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir, Jesus hatte es irgendwie eilig. Dann entließ er auch noch die Volksmenge und er zog sich alleine auf einen Berg zurück. Und was machte er da? Er wollte allein sein, um zu beten. Interessant finde ich, dass das Wort alleine 2-mal vorkommt. Im Griechischen werden da zwar unterschiedliche Worte gebraucht, aber es wird deutlich, ja, Jesus wollte wirklich ganz alleine sein. Natürlich. Er war nicht ganz alleine, sondern er war ja mit seinem Vater im Himmel. Er hatte jetzt viel Zeit, viel Kraft investiert in die Menschen, in seine Jünger. Jetzt wollte er Zeit mit seinem Vater im Himmel verbringen. Er wollte beten. Man kann sich nun fragen, ja, für was hat denn Jesus gebetet oder für wen hat er gebetet? Hat er dafür gebetet, dass alle, die dieses Wunder sahen von der Brot- und Fischvermehrung, dass sie an Gott glauben? Hat er für seine Jünger gebetet? Oder hat er Gott einfach gedankt, dass für dieses Wunder, das da passiert ist? Nun, wir wissen es nicht. Unser Text sagt kein Wort darüber, für was Jesus gebetet hat. Und interessant ist, diese Begebenheit finden wir auch noch in anderen Evangelien. Nirgends wird erwähnt, für was Jesus gebetet hat. Und meiner Meinung nach ist das nicht zufällig. Der Schwerpunkt liegt hier nicht darauf, was oder für wen Jesus gebetet hat, sondern auf der Tatsache, dass er gebetet hat. Dass er sich Zeit genommen hat für Gott. Und wir merken hier auch, was Jesus wirklich wichtig war. Sein Dienst war ihm wichtig, ja. Auch die Menschen waren ihm wichtig, sonst hätte er nicht so viel Zeit und Kraft darin investiert. Seine Jünger, ganz klar, sie waren ihm wichtig. Aber nach all dem kam jetzt das Wichtigste, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Und das macht auch etwas über Gebet deutlich. Jesus hat nicht nur gebetet, wenn er gerade etwas Dringendes brauchte von seinem Vater im Himmel. Er hat nicht nur gebetet, weil sein Dienst ihm sein grosses Anliegen war. Er hat nicht nur gebetet, wenn er besonders dankbar war, sondern er hat gebetet, weil er sich nach Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel sehnte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sehnte sich Jesus so nach Gebet, nach Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel? Ganz einfach darum, weil es sein Vater war. Weil er wusste, ohne ihn kann ich nichts tun. Weil er wusste, dass er seinem Vater alles sagen kann. Weil er wusste, dass sein Vater ihm alles gegeben hat, was er nötig hat. Weil er wusste, wie gesegnet er war durch seinen Vater im Himmel. Und so sehen wir hier eine ganz wichtige Voraussetzung, wann wir dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Gott haben. Dann, wenn Gott unser Vater im Himmel ist. Und das geht nur durch Jesus. Jesus hat sich mit uns, mit unserer Schuld identifiziert, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn wir uns mit Jesus identifizieren und sagen, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann identifiziert sich Jesus mit mir ganz persönlich. Gott sieht mich dann sozusagen durch Jesus und darum bin ich ein Kind Gottes. Und das heißt, Gott ist mein Vater im Himmel. Und das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt Sehnsucht haben können nach Gebet, Sehnsucht haben können nach Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Nun stellt sich die Frage, habe ich diese Sehnsucht nach Gott, nach Gemeinschaft mit ihm, genauso wie sie Jesus hatte? Ob wir diese Sehnsucht haben oder nicht, können wir ganz einfach prüfen. Stellen wir uns einmal die Frage, wann bete ich und warum bete ich? Bete ich dann, wenn ich etwas Dringendes von Gott möchte? Wenn ich zu wenig Zeit hatte für eine Prüfung zu lernen und trotzdem möchte, dass die Prüfung doch noch einigermaßen gut herauskommt, und dann bete ich und bitte Gott, dass er mir hilft? Oder bete ich dann, wenn in meinem Tagesablauf gerade Zeit zum Beten ist? Und diese Gefahr kenne ich von mir persönlich. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Das heißt, ich habe für ziemlich viele Dinge so meine fest eingeplante Zeit. Auch für das Gebet. Und das ist nicht schlecht, denn das hilft mir, dass ich das Gebet nicht einfach vergesse, dass es nicht untergeht in meinem Tagesablauf. Aber es heißt dann noch lange nicht, wenn jetzt Zeit zum Beten ist und ich bete, dass ich dann wirklich Gemeinschaft mit Gott habe. Wenn ich einfach bete, weil Zeit zum Beten ist, aber mein Herz, meine Gedanken sind an einem ganz anderen Ort, dann wage ich zu bezweifeln, dass man hier von Gemeinschaft mit Gott sprechen kann. Ich habe dann Sehnsucht nach Gott, nach Gemeinschaft mit ihm, wenn ich bete, einfach, weil ich mit Gott reden möchte, weil ich ihm nahe sein möchte. Wenn ich bete, auch wenn ich gerade kein dringendes Anliegen habe. Wenn ich bete, auch wenn die Gebetszeit schon vorbei ist und mir einfach in den Sinn kommt, jetzt könnte ich beten. Ich habe zu Beginn gesagt, vielleicht kennen wir jemanden, mit dem es ganz leicht ist, eine Stunde oder noch länger zu telefonieren. Und manchmal ruft man vielleicht dann gar nicht, weil man etwas Bestimmtes sagen möchte, sondern einfach, weil man sich freut, den anderen wieder mal am Telefon zu hören. Genauso ist es beim Gebet. Nun versteht mich hier nicht falsch. Natürlich gehört zum Gebet, dass wir Gott unsere Anliegen sagen. Natürlich ist es auch gut, wenn wir eben bestimmte Gebetszeiten einplanen in unserem Tagesablauf, weil sonst das Gebet leicht vergessen geht. Aber es geht um die Frage, was ist mein Antrieb zum Beten? Und anhand dieser Frage kann ich herausfinden, ob ich Sehnsucht nach Gott habe oder nicht. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ja, was muss ich denn tun, dass ich diese Sehnsucht habe? Was muss ich tun, wenn ich früher vielleicht einmal diese Sehnsucht hatte, aber so im Laufe der Zeit ist sie irgendwie abhanden gekommen? Und die erste und wichtigste Voraussetzung haben wir schon gesehen, ich muss Jesus annehmen, damit Gott mein Vater ist. Nun, dann ist es wichtig, dass ich sehe, was ich durch den Umstand, dass Gott mein Vater ist, alles bekommen habe. Und dabei geht es nicht primär um die äußeren Dinge. Natürlich hat unser Vater im Himmel uns auch vielleicht eine Familie gegeben, einen Beruf gegeben, Freunde gegeben. Aber was wir vor allem bekommen, wenn Gott unser Vater ist, das ist der geistliche Segen. Wir bekommen Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und die können wir immer wieder neu erfahren, gerade im Gebet. Gerade dann, wenn wir Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und ich denke, das machte das Anliegen von Jesus auch so groß, Gemeinschaft mit seinem Vater zu pflegen. Jesus kam aus dem Himmel. Er hat Gottes Herrlichkeit live erlebt. Und er musste sie zurücklassen, als er auf die Erde kam. Aber im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, konnte er ein Stück von dieser Herrlichkeit wieder erleben. Und danach sehnte er sich. Nun, auch wenn wir noch nie im Himmel waren, wie es Jesus war, so haben wir alle Gottes Herrlichkeit schon erlebt. Indem er uns vergeben hat. Indem er uns Kraft gibt. Indem er uns verändert. Indem er uns führt. Da bekommen wir Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und wenn wir das sehen und uns bewusst sind, bekommen wir eine Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit. Und dann werden wir Gemeinschaft mit Gott im Gebet suchen. Und wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, dann werden wir noch mehr von Gottes Herrlichkeit erfahren. Und die Sehnsucht wird noch mehr wachsen. Und wir merken das so wie in einer Spirale. Wenn ich Gottes Herrlichkeit erlebe, dann sehne ich mich danach, dann werde ich beten und dann werde ich sie noch mehr erfahren. Aber das zeigt eben auch auf, wenn wir gar nicht beten. Oder nur gerade dann, wenn wir etwas Dringendes von Gott brauchen. Dann entsteht schwer eine Sehnsucht nach Gott. Und darum ist eigentlich diese Sehnsucht nach Gott, nach Gemeinschaft mit ihm, das Wichtigste, wenn es um Gebet geht. Und ich wünsche uns diese Sehnsucht. Ich wünsche uns, dass wir sehen, wie reich wir durch Jesus beschenkt worden sind. Und ich wünsche uns, dass wir die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel immer wieder suchen, genauso wie es Jesus auch gemacht hat. So, wir haben nun gesehen, Jesus hatte diese Sehnsucht nach Gott. Jetzt sehen wir in unserem Text aber noch ein paar ganz wichtige Dinge, die zu beachten sind, wie wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott pflegen können. Ich lese noch einmal unseren Vers, Vers 23. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er alleine dort. Wir sehen als erstes einmal, Jesus hat seine Jünger aufs Boot geschickt und in einem zweiten Schritt hat er die Volksmenge entlassen. Ich habe es vorher schon gesagt, beide waren Jesus wichtig. Aber sie wären in dem Moment ein Hindernis gewesen, dass Jesus mit seinem Vater im Himmel alleine sein konnte. Jesus hat also das weggetan, was hinderlich war für diese Gemeinschaft mit Gott. Und so sehen wir hier auch noch etwas anderes. Es gibt viele Dinge, die sind wichtig im Leben. Bei Jesus gab es auch viele Dinge, das Volk, seine Jünger, sein Auftrag. Aber wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann müssen wir diese Dinge zumindest für einen Moment wegtun. Es gibt viele Dinge im Leben, die sind gut, aber neben der Gemeinschaft mit Gott haben sie im Moment keinen Platz. Und so sehen wir hier, es gibt Hindernisse, warum wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich möchte hier einmal in die Runde fragen, welche Hindernisse gibt es denn bei uns, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott pflegen, dass wir nicht beten? Ihr könnt es einfach laut rufen, wenn euch etwas in den Sinn kommt. Ablenkungen. Müdigkeit. Stress. Freudlosigkeit. Angst. Probleme, Arbeitsprobleme. Versagen. Und wir merken, es gibt ganz viele Hindernisse. Das sind nur einige davon. Ich denke, es gibt noch viel mehr. Ich möchte auf zwei vertieft eingehen. Ein Hindernis kann unsere Tätigkeit sein. Die Jünger von Jesus, die Volksmenge, war ja alles Bestandteil von der Tätigkeit von Jesus. Und genau das hätte ihm zum Hindernis werden können. Und bei uns ist doch das manchmal auch so. Wir sind doch manchmal so verplant, so beschäftigt, dass wir kaum Zeit haben, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ja, und diese Dinge, die wir tun, die sind möglicherweise alle gut und richtig. Vielleicht tun wir sogar Dinge für Gott, für sein Reich. Und da gibt es ja noch so viel zu tun und wir können das unmöglich doch auf die Seite legen und beten. Aber sind wir ehrlich, hätte das Jesus nicht auch sagen können? Wie wichtig war doch seine Aufgabe? Er wusste, 11 von seinen Jüngern, die werden mal die Verantwortung für die erste Gemeinde haben. Auf denen wird die ganze Verantwortung auf den Schultern lasten. Wie wichtig war es, dass Jesus sich in sie investierte, sich Zeit nahm, sie förderte? Oder das Predigen zur Volksmenge. Wie dringend war doch diese Aufgabe, vor allem in Anbetracht dessen, dass Jesus das nur 3 Jahre tun konnte? Und es war extrem viel Arbeit da. Jesus hätte problemlos in einen Aktivismus kommen können. Aber er wusste, dieser Dienst, der ist wichtig, aber es gibt etwas viel, viel Wichtigeres und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist es gut, wenn wir unsere Tätigkeit, unsere Arbeit auch einmal auf die Seite legen und uns Zeit nehmen, um zu beten. Sonst wird unsere Arbeit, so gut sie sein mag, zum Hindernis für die Gemeinschaft mit Gott. Natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die zum Hindernis werden können. Das können wir hier nicht im Text lesen und trotzdem möchte ich darauf eingehen. Ein solches Hindernis können unbereinigte Dinge sein. Wenn ich im Streit mit jemandem lebe, wenn ich Sünde dulde in meinem Leben, wenn ich jemandem nicht vergeben habe, wenn ich Dinge in meinem Leben verstecke. Man kann sich natürlich fragen, ja, warum sind das Hindernisse, um zu beten? Nun, sie führen einerseits dazu, dass ich Gottes Segen nicht mehr im vollen Maß erfahre. Ich erfahre nichts mehr von seiner Freiheit, wenn Dinge nicht bereinigt sind. Und dadurch werde ich weniger von Gottes Herrlichkeit erfahren und dadurch schwindet die Sehnsucht nach Gebet, Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Es kann auch dazu führen, dass ich nicht mehr offen sein kann vor Gott, dass ich etwas verstecke. Und da wird Gemeinschaft schwierig, wenn ich etwas verstecken muss. Darum möchte ich uns Mut machen, diese Hindernisse, die es vielleicht in meinem Leben gibt, wegzuräumen, wegzutun. Ich möchte uns Mut machen, uns immer wieder für die Gemeinschaft mit Gott zu entscheiden. So, damit wir also Gemeinschaft mit Gott pflegen können, müssen wir gewisse Dinge wegtun. Aber wir sehen auch, dass es da noch ganz praktische Dinge gibt, die wir beachten können. Ich lese noch einmal unseren Vers. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er alleine dort. Wir sehen, Jesus ist nicht an dem Ort geblieben, wo er war, sondern er stieg auf den Berg, wo er allein sein konnte. Jesus hat sich also einen geeigneten Platz gesucht, um zu beten. Tönt jetzt eigentlich recht banal, oder? Aber ich denke, das kann ein ganz wichtiger Faktor sein. Für Jesus war der richtige Ort offenbar auf einem Berg. Dort war er ungestört. Dort konnte er in die Gemeinschaft mit Gott eintauchen. Und so sehen wir hier, es gibt nicht nur die geistlichen Hindernisse, um zu beten, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, sondern manchmal sind es ganz praktische Dinge. Und der Ort, wo wir beten, kann entscheidend sein. Ich denke, es gibt Orte, da sind wir einfach zu fest abgelenkt. Wenn die ganze Familie zu Hause ist, ist wohl das Wohnzimmer kein geeigneter Platz, weil da sind wir gestört. Es ist klar, es gibt nicht Orte an sich, die besser wären, um zu beten oder irgendwie heiliger wären. Jesus war Gott nicht näher, weil er auf einem Berge war. Das ist klar. Aber für ihn war es der richtige Ort, um mit Gott zu reden. Und so stelle dir einmal die Frage, welchen Ort gibt es bei dir, wo du gut und gerne Gemeinschaft mit Gott pflegst? Mir persönlich hilft es, wenn ich nach draußen gehe in die Natur und einen Spaziergang mache. Ich mache das leider nur zu selten, aber das ist so ein Ort, da kann ich wirklich in Ruhe beten, da bin ich nicht abgelenkt. Bei dir sind es vielleicht andere Orte. Vielleicht in deinem Zimmer, vielleicht in einer Kirche, vielleicht wenn du am Velofahren bist oder wo auch immer. Überleg dir, wo kannst du am besten Gemeinschaft mit Gott pflegen? So, der Ort ist also ein wichtiger Faktor, aber es gibt noch einen weiteren Faktor und das ist der Faktor Zeit. Und dazu lese ich nun den Vers 25. In der vierten Nachtwache aber kam er zu ihnen, indem er auf dem See wandelte. Nun, wir wissen nicht genau, wann sich Jesus zurückgezogen hat auf den Berg. Wir lesen, dass er alleine war, als es Abend geworden war. Um welche Uhrzeit das war, das lesen wir nicht. Es wird schon erwähnt, dass es Abend war, als die Leute Hunger bekamen. Und der ihnen das Brot gegeben hat. Also wir können davon ausgehen, es war sicherlich späterer Abend, als sich Jesus auf den Berg zurückzog. Dann lesen wir eben in unserem Vers, dass er in der vierten Nachtwache zu den Jüngern ging. Und die vierte Nachtwache, die dauerte von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also bis zu dem Moment hat Jesus gebetet. Wenn wir mal annehmen, dass Jesus vielleicht um 23 Uhr zu beten begonnen hat und gleich zu Beginn der vierten Nachtwache zu den Jüngern ging, also um 3 Uhr, dann hat Jesus 4 Stunden gebetet. Vielleicht waren es sogar mehr. Ich möchte uns fragen, haben wir schon einmal 4 Stunden gebetet? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie gemacht. Und da wird deutlich, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, erfordert Zeit. Oder wenn wir ein Stoßgebet vor der Prüfung zu Gott schicken, dann ist das ja gut und recht. Das hat seinen Platz. Aber da können wir noch in keiner Weise davon sprechen, dass wir Gemeinschaft mit Gott gepflegt haben. Es braucht Zeit, Gemeinschaft zu pflegen. Nun, wenn Jesus mehrere Stunden brauchte, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, wie viel Zeit brauchen wir dann? Und damit sind wir bei einem schwierigen Thema in der heutigen Zeit. Denn Zeit ist eine Mangelware. Wie hatte Jesus Zeit für das Gebet? Ein Punkt, den haben wir vorher schon gesehen. Jesus hat die Volksmenge und die Jünger weggeschickt. Und damit setzte er Prioritäten. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass Jesus das andere unwichtig war. Er nahm sich ja Zeit fürs Volk und für die Jünger, aber jetzt setzte er Prioritäten und sagte, jetzt ist Gebet dran. Und ich denke, das müssen wir manchmal auch tun. Es gibt viele Dinge im Leben, die gut sind, manchmal müssen wir sie wegtun, müssen wir Prioritäten setzen. Und müssen sagen, jetzt ist nicht der Fernseher dran, sondern Gebet. Nicht das Hobby, nicht das Internet, sondern Gebet. Aber das Entscheidende, denke ich, ist etwas anderes, ob wir Zeit haben für Gebet oder nicht. Das Entscheidende ist meine Sehnsucht nach Gott. Wenn diese Sehnsucht da ist, dann werde ich Zeit finden, um zu beten. So, ich bin in Bubikon in der Feuerwehr. Und ein Feuerwehrkollege von mir, der springt in seiner Freizeit Fallschirm. Aber daneben ist er auch noch ziemlich aktiv. Er ist eben in der Feuerwehr. Er engagiert sich in der Politik. Er spielt Eishockey. Und jemand hat ihn einmal gefragt, du, wie schaffst du das eigentlich, neben allem anderen, was du tust, auch noch Fallschirm zu springen? Und seine Antwort war ganz einfach. Es macht mir einfach Spaß. Es hat ihn so richtig gepackt, Fallschirm zu springen, und deshalb fand er Zeit dafür. Und beim Gebet ist es doch genauso. Wenn Sehnsucht nach Gott da ist, dann werden wir Zeit finden für das Gebet. Dann werden wir lieber andere Dinge weglassen, als auf Gebet zu verzichten. Und dann ist die Zeit auch nicht das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, dass ich sagen kann, ich bete jeden Tag 4 Stunden. Darum geht es nicht. Aber wenn ich diese Sehnsucht nach Gott habe, dann werde ich möglichst häufig und möglichst lange beten. Und darum wünsche ich diese Sehnsucht uns allen. Und dass wir diese Gemeinschaft mit Gott immer wieder suchen. Ich möchte zum Schluss 3 Fragen stellen. Über diese wollen wir dann kurz nachdenken und abschließend werde ich noch beten. Die erste Frage ist, hast du Sehnsucht nach Gott? Die zweite Frage ist, welche Hindernisse gibt es bei dir, die dich abhalten vom Beten? Und die dritte Frage ist, welches ist der beste Ort und die beste Zeit für dich zu beten? Also noch einmal, hast du Sehnsucht nach Gott? Welche Hindernisse gibt es in deinem Leben, die dich abhalten vom Beten? Und welches ist die beste Zeit und der beste Ort für dich, um zu beten? Wir wollen kurz einen Moment ruhig sein und dann werde ich abschließen mit Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Danke, Herr Jesus, hast du das möglich gemacht, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenke uns immer wieder neu diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir, nach Gemeinschaft mit dem Vater. Ich bitte dich, dass wir uns sehnen, immer wieder Zeit mit dir zu verbringen. Wecke du die Sehnsucht in uns, auch wenn sie vielleicht verschwunden ist, auch wenn sie vielleicht im Moment nicht so stark ist. Ich bitte dich, lege diese Sehnsucht ins Herz und ich bitte dich auch, dass wir diese Dinge, die ein Hindernis werden können, um zu beten, dass wir die wegtun aus unserem Leben. Sei es Aktivität, sei es Sünde, sei es Probleme, Stress oder was es auch immer ist. Wir bitten dich, hilf uns, diese Dinge wegzutun. Hilf uns, Prioritäten zu setzen, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen können für dich. Und du siehst, der Teufel wird alles versuchen, um uns abzuhalten vom Beten. Ich bitte dich, hilf du uns, schenk du uns die Kraft und immer wieder neu das Verlangen nach dir. Amen.